das richtige Thema?
Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast am heutigen Ostermontag wieder mit mir, Olaf Kapinski, und mit Ihnen und für Sie. Und bevor es jetzt richtig losgeht mit dem heutigen Thema, ein Hinweis in eigener Sache und höchstwahrscheinlich auch in Ihrem Interesse. Heute geht der Live It, Lead It Podcast live. Alles Weitere finden Sie auf liveitleadit.com oder, naja, natürlich auf leben-führen.de. Haben wir diesen Monat so ein bisschen dieses Frauen-in-Führung-Thema am Wickeln. Und wir hatten ja in der letzten Woche das Ganze bereits schön schwarz-weiß plakatiert. Und ich danke für die ganzen vielen Zuschriften. Ich bin da jetzt noch ein bisschen hinterher mit dem Beantworten. Aber das waren echt zu viele. Vielen Dank dafür. Weitgehend Zustimmung. Und jetzt haben wir da so ein bisschen das Thema problematisiert. Und heute gehen wir das Ganze mal von der anderen Seite an. Und dazu habe ich mir jemanden ins Interview geholt. Ich habe mir einen Gast eingeladen und wir sind ganz schnell zu dem Punkt gekommen, dass das überhaupt nicht der wirkliche, das wirklich Wichtige ist, sondern dass es viel wichtigere Themen gibt. Heute sprechen wir über Change, über die Menschen beim Change. Und dazu habe ich mir einen Profi eingeladen. Sie ist Vortragsrednerin und Unternehmensberaterin. Sie ist Autorin mit dem Schwerpunkt Prozessen Change Management und sie schreibt in der Huffington Post. Herzlich willkommen, Katharina Stapel.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, das haben wir jetzt auch endlich geklappt. Das hat ja, wir haben so ein bisschen umeinander rumschlawinzelt, dann passte das nicht, dann gab es krank, dann gab es vergessen, das war alles ein bisschen. Klasse, dass wir das heute schaffen, Katharina. Deine Profession ist der Change-Prozess. Wie unterstützt du denn Organisationen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also zunächst erstmal gucke ich, was die Unternehmen überhaupt brauchen, wo die stehen. Also es gibt jetzt keinen Masterplan, wo man sagen kann, der ist auf alle anwendbar, sondern ich gucke mir in der Regel an, welche Schnittstellen gibt es, welche Brennpunktthemen gibt es und gucke dann ganz gezielt, warum verhalten sich die Menschen so, wie sie es gerade aktuell tun. Also es ist im Grunde genommen erstmal ein Analyseprozess.
Wenn wir über Change sprechen, wovon sprechen wir denn im Detail? Also Change ist ja jetzt relativ groß aufgehängt, ziemlich hoher Chunk. Wenn ich mir morgens ein anderes Hemd anziehe, ist es ja auch Change. Was ist das Thema, was die Firmen haben, die dich holen, die mit dir zusammenarbeiten?
Zunächst einmal ist ein Riesenthema der Mitarbeiter an sich. Die kommen nicht miteinander zurecht oder die bringen nicht die Leistung, die sie bringen sollen oder haben hohe Krankheitsstand. So die klassischen Themen und natürlich auch solche Themen wie wir wollen was Neues, wir wollen was Innovatives implementieren, aber die Prozesse scheitern. Das sind so die Kernthemen, wo ich beratend tätig bin.
Ist es so rum, dass die Firmen, und da können wir gleich nochmal drüber reden, wer das ist, die Firmen, dass die einen Change haben wollen und die Organisation nicht mitzieht?
Das kann ich so pauschal kann ich das nicht sagen, nee. Die Schwierigkeiten hängen wirklich an vielen Baustellen. Also es gibt keine wir wollen was verändern und die Leute wollen nicht. Also das wäre wirklich zu simpel. Also es geht ja auch oftmals darum, wie werden Prozesse eingeleitet, um etwas zu verändern. Also das fängt ja schon zum Beispiel mit transparentem Verhalten an. Ja, also wissen die Leute überhaupt, warum irgendwas Neues auf sie zukommt? Also ich glaube nicht, dass man das so vereinfacht sagen kann. Das ist deutlich vielschichtiger.
Was ist der Treiber für Change aus deiner Sicht, der Haupttreiber?
Für wen?
Exakt, gute Frage. Das wäre jetzt meine nächste gewesen. wer treibt Change und warum? So aus deiner Erfahrung jetzt erstmal.
Ja. Aktives und ein passives. Also das Passive ist meistens nicht unbedingt gewollt und auch nicht unbedingt gesteuert. Das hängt so ein bisschen von der Markt-, von der Kundensituation ab oder wie Mitarbeiter sich verhalten. Das ist meistens so ein, ich nenne es mal passiv, weil die Leute gefühlt keinen Einfluss darauf haben. Das stimmt natürlich so nicht, wenn man sich das ins Detail anguckt. Und dann gibt es natürlich den aktiven Change, wo man einfach als Unternehmen beschließt, jetzt etwas zu tun. Ja, auch vielleicht aus denselben Gründen.
Ne? Klar, ja, klar.
Aber da gibt es zweierlei.
Das sollte ja hoffentlich die Mehrzahl der Fälle sein, ne? Dass eine Firma agiert und nicht nur reagiert, sondern dass sie dem...
Das kann ich gar nicht beurteilen, muss ich gestehen. Also ich komme ja meistens, ich habe einen sehr einseitigen Blick, dadurch, dass ich in Unternehmen reingehe, die Hilfe benötigen. Von daher ist mein Blick eher, wo ich sagen muss, oh Gott, die brauchen das alle, die machen das alle falsch, aber das stimmt ja natürlich nicht. Das sind ja nur meine Kunden, ne?
Ja klar, macht Sinn, das macht absolut Sinn, ja. Ja. Jetzt lass uns mal auf unseren Themenmonat so ein bisschen einsteigen. Und zwar Hauptüberschrift Frauen in Führung. Mhm. Wenn wir bei Change sind, wie ist denn deine Erfahrung so, wenn wir Change auf Geschlechter mal runterbrechen? Gibt es einen Unterschied, dass du sagen kannst, Frauen/Männer können besser/schlechter mit Veränderungen, mit sich ändernden Rahmenbedingungen umgehen oder gibt es da keine Unterschiede?
Es gibt Unterschiede. Und zwar Change-Prozesse im Sinne von Rahmenbedingungen haben sich verändert, wie zum Beispiel Arbeitszeiten. Also wir wissen, dass heute es immer noch so ist, dass deutlich mehr Frauen Familie und Karriere unter einen Hut kriegen wollen. Mhm. Und dadurch sind die natürlich eher betroffen, wenn es darum geht, dass die Arbeitszeiten sich beispielsweise verändern, um führen zu können. Das sehe ich aber auch als einziges. Also ansonsten sehe ich keine großen Unterschiede. Also ich sehe Menschen, die entweder mit Veränderungen klarkommen, damit gut umgehen können, sie selbst aktiv gestalten können oder eben auch nicht.
Ja, jetzt ist ja Change, also nehmen wir mal irgendein Beispiel, dass irgendeine Firma so ein bisschen Digitalisierung verpennt hat und jetzt werden sie irgendwann wach und jetzt kommst du und hilfst mit. Völlig ausgedachtes Szenario. Und jetzt bist du in der Organisation und ihr entwickelt quasi einen Plan, wie es jetzt weitergeht. Jetzt ist ja irgendwann, geht es ja raus, weg vom grünen Tisch, hin an die wirkliche Umsetzung. Also liebe Führungskräfte, das ist das, was wir bis gestern gemacht haben. Das sind die Gründe, deswegen machen wir das ab morgen. Mhm. Siehst du einen Unterschied in der Umsetzung von was Neuem? Also jetzt nicht im Selbsttun, sondern im Vermitteln von neuen Dingen zwischen Männern und Frauen.
Nein, sehe ich nicht.
Jetzt sind wir langsam an den Punkt angekommen, wenn wir sagen, da sind so wenig Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Warum stellen nicht alle Frauen ein? Weil offensichtlich kriegt man die ja für billiger. Wo klemmt denn die Säge aus deiner Sicht?
Ich glaube, dass wir es einfach noch verpennt haben, uns über Arbeitszeitmodelle zu unterhalten. Also wir haben einfach ein sehr, wie ich finde, veraltetes Unternehmensstruktursystem. Das heißt, wir werden nach Stunden bezahlt, beispielsweise anstatt nach Leistungen oder nach Ergebnissen. Das finde ich sehr kontraproduktiv. Oder auch in Verantwortlichkeiten, da müsste auch deutlich mehr passieren. Und wir müssen einfach gucken, die Leute brauchen flexiblere Lebensmodelle. Und darauf sind Unternehmen, zumindest nicht alle, vorbereitet. Und das ist aus meiner Sicht der einzige Grund. Also ich sehe keine qualitative und große Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein. Mhm. Ich sehe einfach Unterschiede. Es gibt gute Führungskräfte und es gibt schlechte. Das hat aber aus meiner Sicht nichts mit männlich oder weiblich zu tun, sondern schlichtweg daran, dass die Zeiten einfach auch schlecht sind. Ne? Also es muss möglich sein, zum Beispiel führen in Teilzeit. Wird wenig diskutiert leider.
Das stimmt.
Ist sehr schade.
Aber das stimmt. Jetzt sind wir natürlich an dem Punkt Frauen mit der Doppelbelastung. Also das, ja, in der Tat kriegen wir ja vorgelebt, quasi von Elterngenerationen und von allem drumherum. Frau geht nicht arbeiten, sondern Frau kümmert sich um die Kids und irgendwann sagt Frau, dann, ich will doch trotzdem arbeiten, wo dann aber alle quasi wie selbstverständlich davon ausgehen, ja, kümmert sich aber trotzdem weiter um die Kinder, ne? Das heißt also, da haben die schon einen, also quasi naturbedingt zum einen den Drang zu Teilzeit und zum anderen natürlich den Drang zu flexiblen Arbeitszeiten. Verstehe ich absolut. Und jetzt würde ich mich mal ganz breit hinstellen und sagen, ja, die Frauen haben es vorgemacht, aber in dem Windschatten fliege ich mit, weil so dieses starre 1980er Arbeitszeitmodell mit Stempeluhr, das ist ja von vorgestern. Siehst du da Veränderung? Siehst du da Bewegung im Arbeitsmarkt?
Teilweise. Also es sind leichte Anfänge da. Also ich glaube auch gerade, was so Innovation angeht, und da gehört für mich einfach Arbeitszeitmodelle mit Führung einfach auch mit dazu. Da müssen wir neue Strukturen haben. Das heißt, diese alten, ich sag mal, bürokratischen Beamtenstrukturen, damit können wir heute nicht mehr flexibel arbeiten, zumindest nicht in jeder Unternehmensform. Und eine Schwierigkeit, die ich eben auch sehe, dass von vielen Führungskräften operatives Arbeiten im Alltag ist. Ne? Also, dass die vielleicht 20% führen und 80% operativ mit tätig sind. Und das ist natürlich dann wirklich ein Problem. Also, dann muss man sich Tatsache dann auch da aufhalten, wo die Prozesse stattfinden, an welchem Zeitpunkt. Und das ist natürlich ein Problem. Das heißt, Führungskräfte sollten führen und nicht operativ zwangsweise mitarbeiten. Das ist aber nicht in jedem Segment möglich.
Und da sind wir uns völlig einig. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das kommt halt auch daher, dass die Führungskräfte üblicherweise immer noch die besten Fachkräfte waren. Dann werden sie zu irgendeiner Führungskraft befördert. Und dann werden sie gerne mal hängen gelassen. Und naja, was machst du denn jetzt? Ne? Du machst das, was du am besten kannst. Ergo, und dein bester Mann fehlt. Weil bist ja du gerade gewesen.
Das ist ein Riesenproblem. Also ja. Dass Führungskräfte aus meiner Sicht weiterhin Fachkräfte sein. Klar, sie müssen auch Coaching-Skills haben, sage ich jetzt mal. Aber sie müssen dennoch, können sie nie eine Fachkraft ersetzen. Also das muss bleiben. Aber es ist ein Riesenfehler. Die Leute haben einen Beruf gelernt oder studiert und darin sind sie Fachkraft. Aber Führung muss man auch lernen.
Ja.
Also da wird man nicht reingeboren. Also, und das ist nur weil jemand operativ gut ist, heißt das ja nicht, dass er gut führen kann. Das ist ja ganz oftmals ein Trugschluss.
Ja, und gerne mal auch, ich sehe den sogar manchmal diametral, weil du für ganz viele Fachthemen einfach ganz andere Skills brauchst als zum Führen. So, und jetzt lass mich mal so ein Klischee ein bisschen aufribbeln. Und zwar, das Klischee geht so. Ja. Wir sind jetzt so in allem, was wir so quasi in der Schule sehen. Die Mädchen sind schlecht in Physik und die Jungs können toll Mathe rechnen. Deswegen sind alle Männer alles Analytiker und alles Informatiker und so weiter. Und Frauen haben es eher so mit anderen Menschen. Würde diese These stimmen, dass auch die ganzen, diese ganzen naturwissenschaftlichen Studienfächer wenig mit Frauen besetzt sind, dass es immer noch viel zu kaum Informatikerinnen gibt. Würde das stimmen, dann müsste ich mir ja schlauerweise, also von der These ausgehend, dass Führung mit Menschen zu tun hat, nur noch Frauen in die Führungsetagen holen. Ist die These tragbar oder wird es jetzt ein bisschen...
Also grundsätzlich weiß ich jetzt schlichtweg nicht, ob es wie genau das zusammenhängt, warum jetzt mehr Männer Wirtschaftsingenieure werden als Frauen. Das weiß ich schlichtweg nicht, wie die aktuelle Studienlage dazu aussieht. Ich glaube, dass es unterm Strich völlig egal ist. Weil es gibt auch reine Frauenberufe, wo Frauen auch führen. Also in meiner Welt spielt es einfach keine Rolle. Es spielt nur dann eine Rolle, wenn beispielsweise für Führung bestimmte Berufe, wie zum Beispiel Ingenieur, Voraussetzungen sind, die aber nicht unbedingt zwingend für den Job eigentlich qualifizieren. Dann wird es schwierig.
Beschreib dir nochmal genauer.
Also wenn ich jetzt in eine Führungsposition rein möchte, beispielsweise auch in Vorstände, wo ein Ingenieur Voraussetzung ist, was aber fachlich keinen Sinn macht, weil der Job eine ganz andere Fachqualifikation hergibt.
Ja.
Aber das sehen wir ja in der Historie, dass erstaunlicherweise Ingenieure viel in Führungs- und Vorstandspositionen gesucht werden.
Ja.
Hat aber nicht immer unbedingt die fachliche Komponente. Und da finde ich, ist es ein Problem. Da muss man einfach genauer hingucken, weil da wirklich mehr Männer wirklich das Studium des Ingenieurs abschließen als Frauen. Aber das hat sich ja auch gewandelt. Es sind deutlich mehr Frauen geworden, aber es ist weiterhin ein Männerüberschuss, ähnlich wie Frauen mehr Krankenschwester oder Krankenpfleger oder Erzieher werden. Ne?
Mhm. Ja, stimmt.
So, und da hilft auch die Frauenquote nichts oder eine Männerquote. Also ich finde das ganz furchtbar. Also es hat gezeigt, wenn man darauf besteht und sagt, so ihr liebe Vorstände, ihr müsst jetzt die Frauenquote erfüllen, dann klappt das. Macht man das nicht, klappt es nicht. Also das heißt, das ist für mich so ein bisschen wie, wenn ich einem Kleinkind sage, du hast da was falsch gemacht, entschuldige dich, und er hat es nicht verstanden und hat da keine Lust drauf und reagiert trotzdem und sagt Entschuldigung völlig mechanisch. Das hat überhaupt keinen Wert. Es ist nichts Fundiertes. Von daher macht die Frauenquote für mich, so wie sie gehandhabt wird, überhaupt keinen Sinn.
Schwächt die nicht auch die Frauen?
Ach, das ist jetzt so eine emanzipierte Frage.
Ups.
Ich finde schon, teilweise. Also man kann es wahrscheinlich aus mehreren Perspektiven betrachten. Ich finde es Quatsch, weil ich finde, wir reden hier über Menschen und nicht über... Also wir haben angefangen. Man kann ja Menschen in verschiedene Variablen, sage ich mal, messen. Wir haben angefangen mit dieser Gendermessung, müssen wir ja nicht machen. Also wir könnten ja ganz andere Variablen ranziehen, um zu gucken, wie könnte Führung für Menschen funktionieren. Mhm. Wir haben uns jetzt irgendwie nur auf männlich-weiblich festgelegt. Mhm. Wir könnten uns aber auch was anderes aussuchen.
Ja, ich verstehe das schon. Nur trotzdem, der Gender-Punkt ist ja einer. Ich meine, das ist ja die Idee von der... Oder das ist ja die Idee, aus der diese Interviewreihe jetzt geboren ist. Ich fühle, wir sind da sehr dicht beieinander. Mir ist das auch egal. Also wenn sie was drauf hat, darf sie gerne mein Chef sein. Und wenn er eine Pfeife ist, ist er halt eine Pfeife. Egal, ob er mein Vorgesetzter ist oder nicht und dann nur vor mir rumsitzt. Ich bin da bei dir. Das Gender-Ding wird immer für die guten Firmen immer unwichtiger. Und, da sind wir halt noch nicht. Ich nehme das noch nicht wahr. Und ich bin jetzt mal so ein bisschen eben auf der Suche, wo klemmt die Säge, was lässt sich denn tun? Also ich denke, die Säge, da bin ich bei dir, klemmt bei Arbeitszeit. Und da bin ich den Frauen sehr dankbar dafür, dass sie quasi die Speerspitze brechen und damit jetzt anfangen. Ich hätte die These, dass, also wenn wir dabei sind, dass Frauen besser mit Menschen umgehen können. Also einfach, weil die es eher öfter machen und öfter gelernt. Nee, bist du da schon nicht mit bei?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also das würde ja bedeuten, dass Männer grundsätzlich schlechtere Sozialkompetenz haben.
Nicht grundsätzlich, aber ich kenne welche, da ist nicht mehr viel zu holen.
Ja, kenne ich auch bei Frauen. Also ich da bin ich Tatsache, da gehe ich Tatsache nicht mit.
Guter Punkt, aber jetzt haben wir mal einen schönen Myth aufgelöst. Wir können also nicht ernsthaft sagen, Frauen können besser mit Menschen umgehen als Männer.
Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass es beiden, wie man mit Menschen umgeht, ist eine reine Lernsache und eine reine Erziehungssache auch. Also was bringe ich an Ressourcen und Paketen einfach schon familiär und umfeldbedingt mit? Und am entscheidendsten ist immer, wie ist meine Reflexionsfähigkeit? Also kenne ich meine Stärken, kenne ich meine Schwächen und bin ich in der Lage, mir Hilfe und Kompetenzen anzueignen. Mhm. Ja, das ist das Entscheidende. Und da glaube ich, das können Männchen und Weibchen genauso. Das ist eine menschliche Fähigkeit, die wir haben, zu reflektieren. Wir müssen es nutzen. Ich glaube, das ist der große Schlüssel. Und wir müssen einfach nach anderen Variablen suchen, um Führung vergleichbar zu machen.
Was wäre denn eine Variable? Also wie würde ich es denn hinkriegen wollen?
Also ich bleibe mal jetzt bei dem Thema Arbeitszeitmodelle und Ergebnissicherung. Ja. Also ich glaube, wir müssen einfach dahin kommen, dass wir nicht nach Stunden bezahlen, sondern, das wäre jetzt auch zu platt gesagt, das wird auch nicht überall funktionieren, aber dass wir gucken müssen, dass wir leistungsgerecht und ergebnisorientiert gucken. Das ist interessant. Also was nützt mir der Mitarbeiter oder die Führungskraft, die 8 Stunden ihre Zeit absitzen und effektiv nur 4 oder 5 davon arbeiten?
Ja, stimmt, aber dieses Modell hat ja 2 riesige Vorteile. Der riesige Vorteil Nummer 1 ist es einfach zu kontrollieren. Der riesige Vorteil Nummer 2, das haben wir gestern auch so gemacht, ergo brauche ich nicht zu erklären, dass wir was Neues machen.
Ja, sehe ich jetzt nicht als Vorteil. Das sehe ich eher als Nachteil, in der Grütze zu bleiben, wo man einfach drinsteckt. Also ich glaube, wir haben jetzt 2018 einfach den Punkt erreicht, wo wir Dinge neu denken müssen, auch den Mut zu haben, auch Dinge anders anzugehen. Und da ist zum Beispiel freie Arbeitsplatzwahl auch ein Thema. Also ich bin kein Freund davon, dass man den Homeoffice zwangsweise für alle 7 Tage die Woche durchmacht. Das halte ich auch für einen Fehler und für wenig effektiv. Aber dass man beispielsweise, wenn man sich nur im Gebäude mal frei bewegen kann oder 2 Homeoffice-Tage haben kann, Also, dass sowas einfach selbstverständlicher wird. Und das funktioniert wirklich nur, wenn wir von diesem starren Kontrollsystem wegkommen mit der Stechuhr und einfach Vertrauen in Ergebnisse setzen.
Ja, und an der Stelle bin ich ganz optimistisch, weil ganz, ganz, ganz viele junge Firmen, also ich will jetzt den Begriff Startup nicht nutzen, weil die meine ich nicht. Also jetzt nicht nur so diese hippen gerocketeten Berliner Buden, sondern ganz viele junge Firmen oder Firmen, die jetzt auf dem Weg sind, gut zu werden. Da höre ich das immer wieder, dass das bei denen kein Thema mehr ist. Also die sind
ja,
jetzt,
guck dir Adidas an.
Ja.
Adidas lebt das wunderbar vor, dass es funktionieren kann und es ist einer der größeren Unternehmen, ne?
Also, genau. Die haben auch eine coole Transformation hinter sich, ja. Und es geht auch. Also da bin ich bei dir, deswegen war das vorhin so zynisch gemeint. Ich kann kontrollieren, wenn du um 8 Uhr nicht zur Tür reingekommen bist und kann dich dafür irgendwie andissen. Wenn ich aber deine Ergebnisse, sagen wir mal, prüfen wollen würde, dann müsste ich ja erstmal wissen, was du erreichen sollst. Und da sind immer noch riesige Gaps. Also en Detail kann kaum jemand, leider, können wenig Führungskräfte sagen, wann die Mitarbeiter erfolgreich waren oder nicht. Also so auf ein Jahr gesehen vielleicht, aber ich sehe es immer wieder, dass die Leute nicht wirklich sagen können, wann warst du erfolgreich. So, und in so einem Setup ist natürlich einfacher, deine Zeit zu kontrollieren, als zu sagen, Katharina ist wieder zu Hause. Ja, schon klar.
Ja, hat nur null Wert. Das ist
hat's
ein
auch.
Gewissen. Und die Schwierigkeit, die einfach ist, ich meine, geh doch mal in einen Betrieb rein und frag mal, was machst du da? 100% eine Antwort. Sag, wie machst du das? Da kriegst du vielleicht zu 70% eine Antwort.
Ja.
Zufriedenstellend. Aber wenn du fragst, warum, dann kriegst du schon lange Gesichter. Und da liegt einfach das Hauptproblem. Das heißt, wir haben ganz andere Schwierigkeiten, als uns über männliche und weibliche Führung zu überlegen. Wir haben da draußen andere Probleme.
Mhm.
Wir müssen Mitarbeiter dazu kriegen, dass sie verstehen, warum sie Sachen machen, wie sie machen. Daran scheitern ganze Prozesse. Dass Mitarbeiter das machen, nur weil wir das schon immer so machen oder ich bin hier nicht zum Mitdenken, werde ich nicht bezahlt. Dass richtige Macher auf den falschen Positionen sitzen oder auch Führungskräfte falsch besetzt sind, Führungspositionen. Aus meiner Sicht haben wir ganz andere Themen, die diskutabler sind.
Ich bin da total bei dir. Gerade beim Thema Mitarbeiter wissen nicht, was sie da tun. Die Teamziele-Challenge ist gerade durch, wo ich mit über 80 Führungskräften deren Jahresziele gebaut habe, wo wir angefangen haben bei den Bits and Bolts. Was ist der Grund für deine Abteilung? Warum gibt's die? Wo es schon bei den Führungskräften ganz Erleuchtungen gab, weil auch denen das niemand erklärt hat. Weil das halt so Usus ist, wir gehen hier halt hin. Die Mitarbeiter können das nicht wissen, wenn es die Führungskräfte nicht wissen. Und an irgendeiner Stelle hast du dann den Punkt umgekehrt, dass der Mitarbeiter eine Idee davon entwickelt, die Führungskraft ihm dafür eine reindrückt, du bist hier nicht zum Denken. Naja, die gehen dann halt zu den coolen Firmen, Adidas zum Beispiel.
Ja, ich meine, muss man sich ja nur angucken, wie Leute teilweise eingearbeitet werden. Also da gibt es die laufen eine Zeit lang mit und gucken sich an, was machen die Leute. Dann müssen sie das irgendwie adaptieren und selber machen. Dann kriegen sie nochmal erklärt, was sie zu machen haben, im besten Fall noch wie. Aber die großen Zusammenhänge werden in der Regel gar nicht übergeben. Wenn Mitarbeiter eingearbeitet werden, habe ich auch schon häufig erlebt, das finde ich extrem schwierig. Die kriegen auch persönliche Vorlieben und Abneigung auch gegenüber anderen Kollegen übergeben. Zu der brauchst du nicht gehen. Oder bei dem musst du vorsichtig sein. Und das sind so, da haben wir eine Mentalität entwickelt, die extrem schwierig ist.
Guter Punkt. Wie werden wir es denn in Zukunft haben, aus deiner Sicht? Ich bin jetzt auf der Menge von Arbeit und ich weiß schon, dass das jetzt ein bisschen das konterkariert, was wir eingangs gesagt haben. Irgendwelche Parteien und irgendwelche Firmen stellen sich hin und faseln was von 35-25-Stunden-Wochen. Wenn wir aus deiner Sicht bei so starren Modellen bleiben oder wird sich das aufweichen?
Ganz ohne starre Strukturen in bestimmten Unternehmen werden wir nicht drum rumkommen. Wenn wir zum Beispiel mal an Produktivität denken, weiß ich, Conti beispielsweise.
Mhm. Ne?
Also da kann jetzt nicht der Mitarbeiter am Band sagen, ach, ich fühle mich heute nicht besonders, ich arbeite mal von zu Hause aus. Das geht einfach nicht. Da haben wir ein gut funktionierendes Schichtsystem. Also das wird es immer geben.
Ja.
Und es wird auch immer Menschen geben, denen du klar sagen musst, pass auf, bis dann und dann machst du das.
Ja.
Und, die wollen gar nicht das große Warum, das wollen die gar nicht haben. Die ticken einfach so, sag dem, was sie machen sollen, und dann arbeiten die. Das wird es auch immer geben. Mhm. Ich glaube, dass wir in Sachen Innovation deutlich zulegen könnten. Und da bedarf es einfach, dass wir bestimmte Arbeitsbereiche innovativer gestalten. Also, dass wir da mit den Arbeitszeiten vielleicht flexibler sind, wo es vielleicht auch angebracht ist. Und da auch Mitarbeiter einsetzen, die vielleicht so eher warum-orientiert sind. Dass wir mehr Zeiten für kreative Prozesse oder strategische Überlegungen schaffen. Und also wir sind extrem auf das operative Geschäft fokussiert. Und da, wo man nur operativ arbeitet, findet keine Innovation statt. Also dafür muss mehr Raum geschaffen werden. Und ich glaube, dass das durchaus im Bereich des Möglichen ist, dass sich Unternehmen da umstellen und auch umstellen müssen. Das muss man auch ganz klar sagen. Weil man muss heute, um wettbewerbsfähig zu bleiben oder auch überhaupt erstmal zu werden, innovative Prozesse nach vorne bringen.
Ja. Und gute Mitarbeiter haben, ne? Ich meine, also.
Und gute Mitarbeiter. Und das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Also die Führung kann noch so gut sein. Der Knopper spricht ja immer von ABC-Mitarbeitern. Wenn du ein Unternehmen hast mit hauptsächlich B- und C-Mitarbeitern, ja, da kannst du nichts reißen. Mhm. Ja? Also da, das ist einfach schwierig. Und ich kenne Unternehmen, wo ganze Abteilungen zwangsläufig aus C-Mitarbeitern bestehen. So, also man muss auch immer gucken, in welcher Situation befindet man sich einfach, ne? Von daher würde ich jetzt keine Pauschalaussage machen.
Was meinst du mit zwangsläufig?
Das sind einfach Minijobber oder, sage ich mal, Bereiche, die nicht auf Fachkräfte aus sind, sondern eher auf Menschen, die einfach Hauptsache irgendwie ein bisschen Geld verdienen.
Okay, ja, also verstehe ich.
Ja, auch, ne?
Ja, verstehe ich. Okay, aber ich denke, die wird es auch weitergeben und das sind nicht die Strategie für die Firma festlegen.
Ja, aber auch da, das darf man nicht unterschätzen. Die sind ja extrem stark meistens auch am Kunden dran. Die sind extrem stark am Operativen dran. Das heißt, auch die muss man irgendwie kriegen. Weil was nützt es mir? Ich sage jetzt mal ein Beispiel, ohne das jetzt bewerten zu wollen in puncto C-Mitarbeiter. Was nützt es mir, wenn ich in ein richtig schickes Hotel gehe und die Service-Mitarbeiterin oder die Reinigungskraft ist mir gegenüber unhöflich oder patzig, erlebe ich häufig. So, das ist daraus ziehe ich Rückschlüsse auf das ganze Hotel.
Und
das heißt, ich sehe das nicht so, dass nur die Obersten irgendwie toll sein müssen, auf keinen Fall. Man muss ein Innovationsmanagement entwickeln, was jeden Mitarbeiter anspricht. Also wir reden immer von den größeren Unternehmen und von den kleinen Arbeitern. Also ich glaube, es muss ein Gesamtprozess sein. Eine gute Führung bedeutet eben auch an die ganz Kleinen zu denken, auch an die Putzfrau. Ja? Weil jeder ist wichtig in diesem Unternehmen und Kundenkontakt kann entscheidend sein, ne?
Ja, Kundenkontakt ist entscheidend und du hast einen ganz wichtigen Punkt aufgemacht. Du hast einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt aufgemacht. Und nehmen wir mal das Prime-Example, das sind die ganzen Bringdienste. Also jetzt nicht die Pizza-Bringdienste, sondern ohne jetzt Namen zu nennen zu wollen, also die mit den weißen Cube-LKWs und die mit den braunen LKWs, die mir meine Pakete bringen. Oder die mit den gelben.
Genau.
Was, bestes Beispiel. Was ist mein Kontakt zu diesen Firmen? De facto deren Webseite und der Mensch, der die Pakete hochbringt. So, und entweder dieser Knecht, der das dritte Mal zu spät gekommen ist und dann auch nicht meine Mundart spricht, oder dieser coole Typ, der das Ding bis in den zweiten Stock hochgeschleppt hat, freundlich war und gesagt hat, schönes Wochenende noch. Hossa!
Genau.
Da wird der Krieg entschieden.
Genau, das ist der Punkt. Und diese darf man einfach nicht vergessen. Und ich glaube, da ist es wirklich, das können Frauen und Männer beide gut und beide schlecht. Daran zu denken, das ist auch eine Mentalitätsfrage. Habe ich das große Ganze wirklich im Blick? Und das ist Führungsaufgabe.
Ja.
Egal, ob man männlich oder weiblich ist, das große Ganze muss man im Blick haben. Und wir sprechen ja heute schon von Customer Journey. Ich nehme das ungern im Mund, aber im Grunde genommen trifft es das ganz gut. Ja? Also ich muss gucken, mit welche Berührungspunkte hat der Kunde mit meiner Firma. Das muss ich als Führung im Blick haben. Und wie kann ich die Mitarbeiter dafür gewinnen, dass es für den Kunden ein gutes Erlebnis wird? Das ist das Entscheidendste.
Mhm.
Und wie kann ich mit Kritik umgehen? Das ist auch etwas. Ja? Also Es gibt ja nichts Schlimmeres. Also willst du wissen, wie ein Unternehmen tickt, dann beschwer dich einmal und guck mal, was passiert.
Gut, gut, ja, gut. Auf TripAdvisor kannst du das gut sehen, wenn irgendjemand eine Restaurantkritik abwirft, die irgendwie einen Stern hat, was danach passiert. Da hast du absolut recht, da siehst du sehr, sehr, sehr gut, ob das, also wie die Firma drauf ist, also wie der Eigentümer drauf ist, was auch immer. Ja, stimmt, 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 stimmt.
Ja, ich kann dir da ein Beispiel zu erzählen. Ich war neulich an der Kasse vom Supermarkt und da war eine riesen, wie nennt man das, Joghurtlache auf dem Fußboden.
Ne? Ja.
Da ist wohl irgendwie ein Glas runtergebrochen und mitten in der Schlange, aber sie kassiert da ab und dann habe ich nur wirklich ganz höflich gesagt, ich sage, Mensch, weil ich bin davon ausgegangen, dass sie es gar nicht gesehen hat. Ich sage, hier unten ist wohl jemandem ein Malheur passiert, hier liegt ein ganzer Berg von Joghurt und man musste wirklich da durchlatschen. Ne? Das war sehr unangenehm. Und dann hat sie mich erstmal angefahren.
Was?
Das wäre schließlich jetzt nicht ihre Schuld und sie könnte da jetzt überhaupt nichts machen.
Okay, gut.
Das ist mein Kontakt mit diesem Supermarkt. So, und habe ich, das gibt's nicht und das ist jetzt schon ein bisschen her. Und ich stelle mich heute ungern bei ihr wieder in die Kasse, weil ich verbinde damit immer wieder was Negatives und so baut sich das langsam auf.
Ja.
Und was Kunden dann automatisch machen, also wenn ich es jetzt auf die Spitze treiben wollen würde, würde ich mich immer wieder bei ihr in die Kasse stellen und Fehler suchen. Und zwar so lange, bis ich genug zusammen habe, um es ihrem Chef zu melden.
Ah, how to make friends. Okay, ja.
Ja, das gibt's ja auch. Das sollte man nicht unterschätzen. Da habe ich wenig Bock und Zeit zu. Aber sowas gibt's natürlich auch. Und das sind die Kunden, die machen eigentlich den besten Job für einen. Weil die gucken genau, wo es hapert und wo muss man einfach nochmal hingucken. Aber wenn es so weit ist, dann ist natürlich auch der Drop schon gelutscht. Also da muss man wesentlich früher anfangen. Was nützt mir das, wenn eine große Supermarktkette guten Umsatz macht, aber die Dame an der Kasse null Bock auf ihren Job hat und ihre Kunden anpumpt?
Mhm. Ja, ganz genau, weil letzten Endes, das ist für mich der Supermarkt. Also das Ding, was ich da kaufen kann, ist ja üblicherweise, naja, weitgehend austauschbar. Beim einen kostet ein Cent mehr, beim anderen ein bisschen weniger. Irgendwo gehe ich rein und weiß, hier ist jetzt der Palettenladen, da gibt's kein Ambiente, dafür gibt's hier billig. Bei dem anderen gehe ich rein und habe, trotzdem austauschbar.
Genau, und ich glaube, dass die Austauschbarkeit, die wird immer größer. Und ich glaube, da sind sich einige Führungskräfte noch nicht drüber im Klaren. Also wir sprechen immer über die Veränderungen, die digitale Zeit mit sich gebracht hat. Also wir konnten uns vor 10 Jahren auch bestimmte Dinge nicht vorstellen, die heute gang und gäbe sind. Also wer weiß, was in 10 Jahren ist, ob ich da überhaupt noch einen Supermarkt in der Form brauche. Ich möchte das.
Das ist der
und
Punkt.
Dafür muss man heute schon sorgen.
Ich hätte einen heißen Tipp für. Und wenn ich so sehe, dass jetzt gerade der Kaufland seine Online-Sales-Abteilung zugemacht hat, dann würde ich sagen, ja, Friede eure Asche, alles gut. Und das ist der Punkt, das haben so viele nicht auf dem Zettel, das glaube ich auch. Wenn der Kunde dich will, und will habe ich jetzt ganz groß geschrieben, dann bleibt dein Laden auch bestehen. Nur wenn du nur, wenn du nur so ein Nervi bist, so ein weiterer Nervi bist, der mir irgendwie auf den Keks geht, also ich muss an der Schlange lange stehen, ich muss lange suchen, du hast die Sachen nicht, dann gehe ich doch da nie wieder hin. Und dann steigt die Austauschbarkeit gerade im Endkundengeschäft, also im B2C, im Einzelhandel, weil dann sind es nur noch Webseiten. Und die gleichen sich ja auch alle immer mehr an. Klar, weil sie alle raus haben, wie so ein Kundenprozess funktioniert. Ja, da bin ich...
Jein. Jein. Also richtig gute Verkaufsseiten, da ist auch noch Luft nach oben, sage ich
ja,
mal.
Ja, ist es. Ne? Ist es. Aber meine These ist, dass sich die Shops... dass die ähnlich werden, ähnlich her werden, weil einfach manche Dinge funktionieren, manche nicht funktionieren. Und wenn ich dann an dem Punkt bin, dass ich sagen will, okay, ich habe meine Standardliste, was ich so brauche, um über die Woche zu kommen, die ist in irgendeiner Form digitalisiert und die werfe ich dann in die Einkaufsbörse. Und derjenige, der am günstigsten ist und mir das am pfiffigsten, am schnellsten liefern kann, und dann habe ich noch ein paar Parameter, der bringt mir die Sachen morgen früh, dann sind die 100% austauschbar geworden.
Absolut. Und ich meine, manche schlafen ja auch einfach nicht, ne? Also die sehen auch einfach, dass man auch online einen richtig, richtig guten Kundenservice anbieten kann und die probieren sich ja aus. Also wenn man sich jetzt beispielsweise mal den Messenger-Dienst von H&M anguckt, den haben die gleich so wie so einen Einkaufsberater gemacht, der einem Tipps gibt und der Vorschläge macht, der einem Klamotten online raussucht. Also ist doch nett.
Cool.
Ja? Also das sind ja durchaus Sachen, die ja nicht dazu führen, dass die Läden weniger werden. Ja, also da hat man einfach strategisch gut mitgedacht.
Ja, aber es hat mal jemand strategisch gut mitgedacht und genau. Und mal überlegt und mal ausprobiert und rumgespielt, ja.
Genau, genau. Und ich glaube, da müssen wir innerhalb von, ich nenne es jetzt mal, Offline-Prozessen einfach ein bisschen mutiger werden. Auch Dinge auszuprobieren, also zu überlegen, wir probieren einfach mal aus, wie es ist, wenn wir es jetzt mal anders machen. Und dann ziehen wir einfach mal Rückschlüsse. Hat es funktioniert, ja oder nein? Und wenn nicht, warum nicht? Und nicht diese Haltung, weil es seit Jahren schon nicht geklappt hat. Oder das haben wir vor 10 Jahren mal gemacht, hat nicht geklappt. Das ist ja keine Argumentation. Also kann man doch heute nicht mehr arbeiten. Also ich muss doch ein sauberes Assessment machen. Das heißt, ich muss doch rausfinden, was waren die Variablen, die dazu geführt haben, dass es nicht funktioniert hat.
Und was hat sich mittlerweile geändert?
Genau, also innerhalb von 10 Jahren ist ja auch deutlich Veränderungen eingetroffen. Und das ist aus meiner Sicht absolut Aufgabe einer Führungskraft. Das meine ich damit, das große Ganze wirklich im Blick zu haben. Ja, also dieses strategische Denken, dieses Zukunftsdenken, da muss man Mitarbeiter mit ins Boot holen, Prozesse begleiten. Also es ist keine leichte Aufgabe.
Und die Aufgabe ist, glaube ich, groß genug, um sich auf die zu konzentrieren und eben diesen ganzen operativen Krempel einfach den Mitarbeitern zu überlassen, weil die können das besser.
Genau, und ich sehe das als Riesenfehler, dass Führungskräfte deutlich zu viel operativ mitarbeiten. Ich kenne auch Riesenkonzerne, die arbeiten so stark operativ mit, dass wenn einer mal ausfällt, dass das Unternehmen extrem gefährdet ist. Weil auch die Prozesse extrem personenbezogen sind.
Das kannst du.
Also gibt es. Hängt und steht und fällt alles mit einer Person. Also ich glaube nicht, dass wir uns das noch leisten können. Aber da haben wir uns hinentwickelt und da müssen wir einfach wieder weg.
Ja, und auch da bin ich ganz, ganz, ganz zuversichtlich auf Evolution unterwegs. Also wenn sich die einzelnen Firmen da nicht von weg entwickeln wollen, weil da hängt natürlich Wertschätzung dran und all so ein Zeug, ja, dann sortiert das der Markt aus. Weil wenn der das nächste Mal, weiß nicht, wenn der einen Autounfall hat, Gott bewahre, und der ist 4 Wochen weg und auf einmal gibt's keinen und jetzt denkt ihr aus, wo der gearbeitet hat, mehr, dann ist die ganze Abteilung tot, dann hat sie das auch bald erledigt. Also bei sowas bin ich ganz froh. Wir sind heute so schnell unterwegs, Firmen sind so schnell und die Markteintrittshürden für fast alles sind so niedrig geworden, dass sich einfach sowas keiner mehr auf Dauer erlauben kann. Ich glaube, das kollabiert alles.
Genau, ich glaube übrigens nicht, dass Firmen zu schnell sind. Ich glaube, wir sind deutlich zu langsam. Wir haben einen riesen Entscheidungsapparat.
Ja.
1000 Leute müssen irgendwie mitentscheiden, Dinge absegnen. Das ist ein Riesenproblem. Firmen sind aus meiner Sicht zu langsam.
Du, ich bin ja bei dir.
Wir müssen deutlich schneller reagieren. Aber das ist natürlich ab einer bestimmten Unternehmensgröße auch immer klar. Deutlich schwieriger.
Und den meinte ich auch so nicht, sondern ich denke, die Zeiten sind so unglaublich schneller geworden.
Da müssen wir drauf reagieren.
Du hast jetzt gesagt, vor 10 Jahren.
Was gleich geblieben ist, der Kunde möchte eine Lösung für sein Problem. Also das war noch nie anders.
Ja, absolut.
Also das ist ja eine Konstante, die wir einfach reinbringen können mit dem Fokus auf den Kunden. Ich glaube, da hat man eine gute Leitlinie.
Ja, mit dem Unterschied, dass ich heute quasi Google frage, wen es gibt und dann kaufe ich global.
Genau.
Wohingegen ich vor, sagen wir mal, nehmen wir mal ruhig ganz lange her, 20 Jahren das Örtliche rausgekramt habe und hoffentlich war der in der Reichweite. Und so gab es quasi einen Schutz für nicht ganz so performante Unternehmen, weil ich einfach das performante Unternehmen aus, weiß nicht, wenn ich in Hannover gesessen habe, aus München nicht gekannt habe. Selbst wenn ich es gekannt hätte, wäre ich nicht hingekommen. Ja.
Ja, also nüchtern betrachtet, was ist denn tatsächlich passiert? Dass wir jetzt so wie vor den Kopf gestoßen sind. Es ist nicht mehr und weniger passiert, als dass Kunden sind besser informiert als vorher.
Guter Punkt.
Mehr ist nicht passiert. Das heißt, darauf müssen wir einfach reagieren. Punkt. Also ich glaube, dieser ganze Stress, dass Kunden jetzt digital unterwegs sind, ich glaube, der wird ein bisschen zu sehr negativ gesehen. Es ist nicht mehr passiert. Kunden sind einfach nur besser informiert. Punkt.
Ja, und ich denke, der wird nur negativ gesehen von den Firmen, die es verschlafen haben. Weil, frag mal bei Amazon nach, wie negativ die das finden, dass die Kunden auf einmal online unterwegs sind. Ich glaube, die haben eine sehr klare Meinung zu dem Thema. Ja, wow, ich finde es witzig, dass fast fast alle Interviews, die ich mit Menschen führe, so an einem ähnlichen Punkt rauskommen, ohne dass ich das irgendwie vermeiden kann. Wir sind immer wieder bei Innovation und dabei, dass Firmen gerne mal ein bisschen schneller als ein bisschen langsamer sein dürfen.
Ja, ich glaube, Firmen müssen jetzt einfach ihre Hausaufgaben in Sachen Führung machen und Mitarbeiter. Und da darf sich auch eine Führungskraft, egal ob männlich oder weiblich, nicht zu schade sein, auch faule Äpfel mal auszusortieren. Also was wir auch machen, das finde ich grandios, gerade auch in behördlichen Strukturen, wir schleppen Leute durch, die einfach ihren Job nicht machen.
Ja.
Das kostet Zeit, Geld, Nerven, Innovation, das ist Wahnsinn.
Ja.
Ich erzähle jetzt mal aus meinem privaten Umfeld. Mein Mann hatte irgendwann mal die schlaue Idee, weil hier um die Ecke war bei einer Behörde etwas frei. Der ist Bauingenieur. Ich habe gedacht, oh ja, das ist ja hier nah, irgendwie probiere ich das. Und das ist jetzt ungelogen. Der ist nach dem ersten Tag, ich war voll euphorisch, sage, und, wie war's, was hast du gemacht? Ja, nix.
Definiere nix. Ja, genau.
Ja, nix. Ich sage, wie nix? Hat dich keiner an die Hand genommen? Nee.
Echt nix?
Okay. Das ganze Spiel ging eine Woche so. Wir haben dann mal Revue passieren lassen. Er hat innerhalb von einer Woche hat er eine Sache gelernt, nämlich wie er stempeln muss, damit er freitags um eins da raus kann.
Das ist nicht dein Ernst.
Es stimmt wirklich. Diese ganzen Beamtenwitze. Ich habe immer gedacht, Freunde, das geht nicht. Aber es ist noch viel schlimmer. Das heißt, ich habe da Strukturen kennengelernt. Ich war da übrigens auch einmal als Beraterin kurz in dem Unternehmen. Das heißt, ich habe es von der Seite auch noch mal erlebt. Was wir da an Pfeifenstrukturen geschaffen haben. Also da sind Strukturen, die erschaffen auch Pfeifen. Das muss man wirklich mal so sehen. Und da gibt es Leute, die arbeiten nicht. Punkt. Oder sagen zu ihrem Kollegen, mach mal nicht so schnell, das fällt auf uns alle zurück.
Boah, hör mal.
Ja, wirklich, ernsthaft. So, von daher glaube ich, wir haben ganz andere Sorgen, als uns über Männchen und Weibchen in Führung unterhalten. Wir müssen zusehen, dass wir eine klare Führung kriegen, die konsequent ist. Da, wo Lob angebracht ist, hingeben. Und da, wo einfach mal eine Konsequenz hin muss, die auch eben geben.
Ja.
Wir brauchen Menschen, die das große Ganze sehen, die mutig sind, Innovationen anpacken zu wollen, auch mal Dinge auszuprobieren, auch mal mit Sachen auf die Nase fallen zu können. Ja, also es ist auch okay, dass wir Projekte haben, die scheitern.
Das lernst du ja nichts. Genau.
Ne? So. Ich glaube, das ist das Thema, worüber wir diskutieren sollen. Und deswegen bin ich nicht so der Mensch, der über diese Gender-Geschichten redet. Ich glaube, wir müssen die Variablen austauschen.
Perfektes Abschlusswort, Katharina Stapel. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Das war das Gespräch mit Katharina Stapel. Für sie ist das Gender-Thema wohl noch eins, aber ja offensichtlich nicht das, was uns bewegen sollte. Die Firmen haben immer noch ein Thema mit Innovation und das ist ein Problem, was sich quasi auf die harte Tour lösen wird, so oder so. Nicht innovative Firmen werden immer kleinere Chancen am Markt haben und dann hilft uns auch das Gender-Thema nicht, wenn die ganze Firma weg ist. Deswegen sagt Katharina, da dürfen wir die Reihenfolgen beachten und gute Leute sind halt gute Leute. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Rest der Osterwoche und am nächsten Montag gibt es einen guten, würdigen Abschluss für diese Themenreihe Frauen in Führung. Schalten Sie unbedingt wieder ein. Ich höre Sie dann. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.